Schönen guten Morgen auch von mir, von hier oben. Ich freue mich, hier zu stehen und heute mit euch den Text durchzugehen. Wir werden uns heute weiter mit dem Petrusbrief beschäftigen und um genau zu sein, genau mit dem 2. Petrus 3, mit den Versen 11 bis 14. Ich möchte aber, wie Petrus auch in seinem Brief, uns nochmal daran erinnern, so etwas an den Anfang der Reihe. Vielleicht könnt ihr euch speziell an Daniels Predigten vom 1. Kapitel, die Verse 5 bis 11 erinnern, die einen Aufruf enthielten zum geistlichen Fortschreiten im Hinblick auf den Eingang in das ewige Königreich. In den Versen, die wir heute anschauen, werden wir aufgerufen zum richtigen Verhalten im Hinblick auf das zukünftige Eingreifen Gottes. Also angesichts der Wahrheiten, die Petrus in seinem Brief uns darstellt, gilt es, sich entsprechend zu verhalten. Letzte Woche, das ist etwas näher dran, da könnt ihr euch vielleicht besser dran erinnern, hörten wir von den Spöttern, die die Verheißung des Wiederkommens Christi anzweifeln. Und man muss ja sagen, zwischen der Verheißung des Herrn, dass er wiederkommen wird, und heute ist ja schon einige Zeit vergangen und auch damals schon zwischen der Verheißung des Herrn und der Abfassungszeit des Petrusbriefes waren ungefähr 30 Jahre vorbei. Und heute sind es bald 2000 Jahre und der Herr ist immer noch nicht wiedergekommen. Und das könnte für den einen oder anderen durchaus eine Versuchung sein. Und man wird sich denken, warum muss ich so lange warten, bis der Herr Jesus wiederkommt? Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wir haben aber gelesen in Kapitel 3, Vers 9, dass die verstrichene Zeit kein Anzeichen ist, dass Gott seinem Wort untreu ist. Nee. Und es ist auch kein Anzeichen, dass Gott die Zeit verpasst hat. Es ist ein Zeichen seiner Liebe und seiner Geduld, weil er möchte, dass die Menschen noch gerettet werden und noch Raum zur Umkehr haben. Und klar, der Zeitpunkt, wann er wiederkommt, der ist uns nicht gesagt. Es steht eher geschrieben, dass der Zeitpunkt des Tages des Herrn ungewiss ist. Er wird kommen, aber er wird kommen ohne Voranmeldung, was wir auch in Vers 10 lesen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Ich weiß nicht, so die Erfahrung sagt uns ja, dass ein Dieb sich in der Regel nicht ankündigt. Oder vielleicht sogar einen Brief schreibt im Sinne, am 19.11.2017 um 10.30 Uhr werde ich kommen, um bei Ihnen einzubrechen. Legen Sie bitte den Schlüssel unter die Fußmatte und äußerst zuvorkommend wäre es übrigens, würden Sie alle Ihre Wertsachen schon in eine handliche Tasche in dem Flur deponieren. Ich schaue mich dann nur noch kurz um. Vielen Dank, einen schönen Tag noch. Ihr Dieb. So ist es natürlich nicht und so wird es dann auch nicht sein. Er wird plötzlich da sein, dieser Tag des Herrn, an dem der Herr Jesus wiederkommen wird, an dem er sein Königreich aufbauen wird und an dem am Ende Erde und Himmel vergehen im Feuer. Erst kürzlich habe ich in der Zeitung ein Stimmungsbild über die Gesellschaft gelesen, wo Zweifel am Staat und so weiter wiedergegeben wurden und die wichtigsten Werte, also das, was uns Menschen am wichtigsten zu sein scheint, hervorgehoben wurden. Und das war zum einen der Wohlstand und zum anderen Sicherheit. Nebenbei, es fehlen solche Sachen wie Gerechtigkeit, Frieden, Familie, aber das nur nebenbei. Und was wenden wir denn auf, um diese Werte, jetzt speziell den Wohlstand, zu schützen? Wir schützen unsere Häuser. Und wenn wir unsere Häuser so gut sichern vor auch unangekündigten Einbrechern, sollten wir dann nicht auch unser Leben sichern für die Ewigkeit? Und sollten wir als Christen, die wir wissen dürfen, dass Gold und Silber im Feuer aufgehen werden, nicht ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen? Und diese Gedanken greift Petrus auf oder besser, er führt seine Argumentation einfach fort. Und ich habe für die Predigt den Titel genommen, was für Leute sollen wir nun sein? Und ich lese jetzt den Text. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Was erwarten wir denn? Eine Voraussetzung natürlich, dass sich dieses Wissen der kommenden Tage auf uns auswirkt, auf unser Verhalten, ist natürlich erstmal, dass wir es überhaupt glauben. Dass wir glauben, dass der Himmel und die Erde vergehen werden. Dass, wie im Vers 12 beschrieben, die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wenn ich mich manchmal so umschaue in unserer Welt, dann fällt mir das gar nicht so schwer, dran zu glauben. Umweltzerstörung, Naturkatastrophen, Terrorismus, nukleares Säbelrasseln. Es braucht wirklich nicht viel Fantasie. Und das, also diese Apokalypse, sollen wir erwarten und beschleunigen? Was für eine Hoffnung soll das denn sein? Ich muss zugeben, dass ich am Anfang kurz Probleme hatte mit dem Satzbau und das herausfordernd war. Aber wir sollen natürlich den Tag Gottes erwarten und der nicht mit dem Tag des Herrn, also dem Gericht, zu verwechseln ist. Denn der Tag des Herrn ist das Gericht über diese Welt, wo Himmel und Erde vergehen werden. Und erst dann kommt der Tag Gottes. Denn dieser ist es, den wir hoffnungsvoll erwarten sollen, denn das ist die Ewigkeit. Und um zum Tag Gottes zu kommen, muss der Tag des Herrn geschehen. Das ist zum einen süß, weil wir dann in die Ewigkeit kommen, und zum anderen bitter, weil die Welt vergeht. Und dessen Willen steht ja auch in Vers 12. Das sollten wir einfach nicht verwechseln. Und dieser Tag Gottes, der wird in Vers 13 nochmal mehr charakterisiert. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist es, was wir erwarten sollen, was wir herbeisehnen sollen. Es ist nicht wie damals bei der Sintflut bei Noah, bei der die Erde reingewaschen wurde. Und wir hörten ja auch letzte Woche, nur wenige Kapitel weiter, ich glaube im 1. Mose Kapitel 8, dass die Erde wieder in Sünde fiel. Nein, das Wörtchen neu steht im Griechischen aber für etwas völlig Neues, etwas noch nie Dagewesenes. Und mit der endgültigen Vernichtung des Universums wird es eben nicht enden. Nein, es wird etwas viel Tolleres neu beginnen. Und in diesem neuen Himmel, dass wir das besser verstehen, und dieser neuen Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Es wird dort eine fortwährende und vollkommene Gerechtigkeit geben. Und das ist neu. Das ist noch nie da gewesen. Das ist wie eine Schöpfung 2.0. Dort wird es einfach keinen Platz mehr für Sünde geben. Und um es uns noch etwas näher zu bringen, lese ich einfach aus Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Es wird also kein Unrecht, kein Hass, kein Leid, kein Schmerz, keine Nöte, keine Kriege, keine Verleumdung, keine Krankheit mehr geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das eigentlich ganz schön erstrebenswert. Wir haben diese, ich nenne sie einmal köstliche Verheißung, und sollten dementsprechend doch auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Tag legen. indem wir nämlich die Wiederkunft Christi freudig entgegensehen und alles im Hinblick auf die Vergänglichkeit der Welt und der kommenden Ewigkeit betrachten. Das meint Petrus dann auch, wenn er schreibt, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, wobei ich vielleicht statt beschleunigen entgegeneilen als eine bessere Übersetzung fände. Sonst könnten wir vielleicht annehmen, wir können tatsächlich was durch irgendwelches Tun oder Eifern die Wiederkunft beschleunigen. Und wir haben vorhin gehört, wir kennen diesen Tag nicht. Entgegeneilen passt meines Erachtens auch so gut, weil es sich auch so oft in unserem Alltag wiederfindet. Also ich habe einen kleinen 4-jährigen Sohn, übrigens auch eine 2-jährige Tochter, das will ich nicht verschweigen. Und mein Sohn, der liebt seinen Großvater übermäßig. Und wenn dieser uns besuchen kommt, was wird denn meinen Sohn umtreiben? Ihr könnt es euch vielleicht denken. Schon Tage vorher fragt er mich gefühlt sekündlich, wann denn Opa endlich da ist. Und er bereitet alle seine Spielsachen vor, überlegt sich, was er mit Opa bauen kann, welche Geschichten vorgelesen werden sollen. Er verbringt Stunden an unserem Küchenfenster und schaut, ob nicht endlich Opa vorbeikommt. Und wenn nur das erste Anzeichen ist, dass Opa da ist, dann wartet er seelenruhig, bis es an der Tür klopft. Natürlich nicht. Er rennt raus, so schnell er kann, vielleicht sogar noch etwas schneller und stürzt auf Opa zu. Und das ist dieses Erwarten. Das ist dieses Entgegeneilen. Das ist die Freude im Hinblick auf die Ankunft. Und haben wir auch diese Sehnsucht, diese Gespanntheit, wenn wir die Wiederkunft unseres Herrn erwarten? Erwarten wir sie überhaupt? Also mir kommt es manchmal nicht so vor. Wir wollen zwar immer in den Himmel, das will ich gar nicht abstreiten, aber meistens wollen wir eher, dass der Himmel hier bei uns auf Erden ist, weil wir nicht wirklich von dieser Welt wollen. Wir genießen, dass wir in Gnade gerettet sind, wenn wir Jesus als unseren Herrn bekennen, aber genießen gleichermaßen oder vielleicht zum Teil auch manchmal mehr die Vorzüge dieser, mit Verlaub, wir haben es gehört, vergänglichen Welt. Und das hat uns Petrus hier ganz deutlich dargelegt. Das erinnert mich, ich will einfach mal familiäre Beispiele strapazieren, dass es wie abends ins Bett gehen. Ja? Dann fällt den Kindern ein, sie müssen noch trinken, sie müssen noch lesen, sie müssen noch auf den Topf. Und das erinnert mich immer an uns und ich stelle mir das manchmal vor, der Herr Jesus kommt wieder und wir stehen vor ihm und sagen, oh, ich muss das jetzt noch ganz schnell zu Ende machen oder lass mich noch schnell das holen, das will ich unbedingt mitnehmen, ja, was eigentlich überhaupt hirnrissig ist. Und wir hängen unser Herz so an die Dinge, die vergänglich sind und schauen eben nicht auf die, die ewig bleiben. Aber damit betrügen wir uns selbst. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich will keine Askese predigen und an diesen Dingen ist per se jetzt auch nichts falsch. Dass wir gerne essen, Häuser bauen, Autos fahren, verreisen, schöne Dinge haben. Aber all diese bergen irgendwie die Gefahr, dass wir unseren Blick von oben nach unten richten oder auf uns selbst. Und dann verlangsamen wir lieber die Wiederkunft und wollen das eher weiter wegschieben, als dass wir ihr entgegeneilen. Petrus schreibt, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gerechtigkeit und Gottseligkeit oder vielleicht auch Gottesfurcht genannt. Das lässt uns irgendwie zu der Frage kommen, wie sollten wir leben? Und ich weiß, das ist eine hochphilosophische Frage, aber sie ist etwas packender, nicht ganz so präzise, aber packender, als wenn ich schreiben würde, sollten wir leben in Anbetracht der Wiederkunft des Herrn und der damit zusammenhängenden Vernichtung der Welt und dem Beginn der Ewigkeit. Und ich kenne mich und ich kenne auch den einen oder anderen von uns. Und wir könnten jetzt schnell den Gedanken ergreifen und sagen, ah ja, ich muss also viel dienen und viel leisten. Dann wird der Herr mit mir zufrieden sein. Das sagt Petrus hier aber nicht. Petrus sagt nicht im Hinblick auf die Ewigkeit, arbeitet fest. Natürlich sollen wir arbeiten, aber das ist nicht das Erste. Was ist ihm denn der wichtigste Blick auf die Ewigkeit? Wie soll unsere Lebensart sein? Er spricht nicht vom Schaffen, er spricht von einem heiligen Lebenswandel, von einem Leben in Heiligkeit und in Gottesfurcht, Gottseligkeit. Das soll uns prägen. Und das soll uns prägen, dass es eine Ewigkeit gibt. Und das soll uns motivieren, dass wir heilig leben. Das ist dem Herrn eigentlich viel wichtiger. So ein heiliger Charakter, würde ich sagen. Und die Gottesfurcht im Herzen, die ist viel wichtiger als unsere Leistung. Das fällt uns aber irgendwie schwer. Wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft und wir denken immer zuerst an Leistung. Man trifft zum Beispiel einen Christen und fragt, und wie geht es dir, was tust du so? Und er sagt, ich mache das für den Herrn, ich mache das für den Herrn. Ich mache das für den Herrn und tue das und das und das. Und er denkt sich, ich bin ein guter Christ, was ich nicht alles leiste. Aber der Herr, der zählt nicht so. Dem Herrn ist es wichtiger, was wir sind, als das, was wir tun. Der Herr möchte, dass unser Leben von seiner Heiligkeit einfach geprägt wird und von Gottesfurcht. Denn mit dieser entsprechenden Herzenseinstellung sehen wir unser Leben komplett anders. Gottseligkeit bedeutet dabei, einfach mit Gott zu rechnen in unserem Leben. Zu erkennen, dass Gott immer da und dabei ist und dass es keine dunklen Ecken gibt, wo ich mich vor ihm verstecken kann. Noch das verstecken kann, was ich tue und das, was ich denke. Denn wie würden wir leben oder wandeln, wenn wir jederzeit mit der Wiederkunft Jesu rechnen würden? Wenn er noch heute wiederkommen würde und wir in die Augen unseres Herrn sehen würden? Wie würde dann rückblickend unser Leben aussehen? Was würden wir zu unserem Leben sagen? Was würde Jesus zu unserem Leben sagen? In den Petrusbriefen und überhaupt auch im Neuen Testament wird häufig von Heiligung gesprochen oder halt hier gerade den heiligen Wandel. Und der heilige Wandel beschreibt immer unser angemessenes äußeres Verhalten, das von den Früchten des Geistes geprägt sein sollte. Und in Galater 5, Vers 22 und folgenden Vers steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und es wäre doch mehr als angemessen, dass unser alltägliches Verhalten mit unserer Hoffnung auf diesen neuen Himmel, diese neue Erde und die Ewigkeit mit unserem Herrn übereinstimmt. Und dass wir tadellos sind und unbefleckt, wie es dann auch weiter steht. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden befunden zu werden. Bei unbefleckt fällt mir eigentlich immer, vielleicht geht es euch auch so ein schönes, strahlendes Weiß ein. Und bei so einem strahlenden Weiß, da erinnere ich mich immer an Hochzeit. Es sind gerade ein paar frisch Vermählte hier, ein paar haben es noch vor sich und ich kann nur sagen, das ist der schönste Tag oder einer der schönsten Tage in einem Leben, sollte er zumindest sein. Und bei mir persönlich war es auch so. Aber dieser Tag, das will ich auch nicht verschweigen, der verlangt sehr viel ab. Und ich beschreibe das ganz kurz aus der Frauenperspektive und werde etwas übertreiben. Ja? Und zwar, man verbringt Stunden, wahrscheinlich hochgerechnet Tage damit, das richtige Kleid zu finden. Und wenn es das nicht gibt, dann wird es entweder umgeändert oder gar neu genäht. Und dann braucht man noch passende Accessoires. Und man läuft Meilen durch Einkaufsstraßen, um Haarspangen oder Schleier zu finden, kleine Handtäschchen, Schuhe, die in der Regel kein Mensch sieht, einen Brautstrauß raussuchen. Und das sind ja erstmal nur die Vorbereitungen, die man vorher macht. Und man nimmt unheimliche Mühen und auch Kosten dafür auf sich. Und am Tag der Hochzeit, ja, da zwängt man sich so in das Kleid hinein, geht zum Friseur, zum Make-up-Artist und verbringt dort Stunden. Und dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen und die Braut schreitet zum Altar und auf ihrem Kleid ist ein großer, undefinierbarer, dunkler Fleck. Und ich sehe gerade alle Frauenherzen bluten und ja, das will keine Braut. Sie will die Schönste sein an diesem Tag und keine Flecken haben, keinen Makel haben. Und sie setzt alles daran, dass dem so ist. Denn sie will makellos sein für ihren Mann. Nebenbei, meine Frau, die war wirklich wunderschön und makellos an diesem Tag und auch heute noch. Und all diese Mühen haben sich definitiv gelohnt. Also versteht das nicht falsch. Aber was wir daraus sehen, das sollte auch bei uns so sein. Auch wir sollten solche Freude in der Erwartung haben, dass wir eifrig alles daran setzen, unbefleckt und tadellos zu sein, wenn wir letztendlich vor unserem Herrn stehen. Wenn wir jetzt vielleicht auf unser Leben blicken, wenn wir die Frage ernst genommen haben, was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde, und dann sehen, wie schmutzig und befleckt unser Leben war und wie sündig es zum Teil auch jetzt noch ist, das kann uns schon wirklich niederdrücken. Wenn wir sehen, wie wir so oft scheitern, auch an unseren Ansprüchen und wie wir so die kleinen Stimmen im Ohr hören, wir wären einfach nicht gut genug. Oder vielleicht kennen wir Jesus auch noch gar nicht. Deshalb ist folgender Punkt sehr wichtig und schenkt mir nur noch kurz eure Aufmerksamkeit, denn es geht darum, wer sind wir in Christus? Und ich möchte gerne auch auf die Predigten von Daniel Vogelsang am Anfang dieser Reihe verweisen, wo das nochmal viel ausführlicher, als ich jetzt drauf eingehen werde, ausgeführt werden. Und es ist nämlich überhaupt nicht entscheidend, wie perfekt wir sind. Ja? Es ist nicht entscheidend, was wir zu leisten imstande sind. Es ist einfach entscheidend, wer wir in Christus sind. Und es ist entscheidend, was wir in Christus schon haben. Und ich erinnere uns nur noch kurz an den 2. Petrus im 1. Kapitel, 3 und folgende Verse, wo steht: Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und auch zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Das haben wir auch gehört. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Was steht da? Jesus Christus hat schon alles für uns getan. Als er auf die Welt kam, als er am Kreuz für unsere Sünden starb. Durch ihn können wir und nur durch ihn unbefleckt und tadellos vor Gottes Thron stehen. Und unsere Perfektion oder unser Streben nach Perfektion ändert nichts an diesem Stand in Jesus. Aber gerade weil wir unbefleckt wie eine Braut vor ihm stehen wollen, deswegen lassen wir uns doch immer wieder von unseren Sünden durch sein Blut und unsere Buße reinigen. Wir lassen uns korrigieren, lassen uns zurechtbringen, auf den rechten Weg bringen. Und weil wir so dankbar sein können für sein Opfer am Kreuz, da uns dadurch der Weg geebnet wurde, dorthin. Deswegen folgen wir ihm auch im Gehorsam und lassen uns verändern. Und lasst uns einfach nicht zu solchen Menschen werden, wie es in Kapitel 1, Vers 9 beschrieben steht, die blind und kurzsichtig sind und die die Reinigung ihrer Sünden vergessen haben, die das Opfer vergessen haben, das Jesus für uns brachte. Das lässt sich an deren Früchten erkennen. Die in der Gnade sind, sind nicht fruchtleer, steht es dort auch. Nehmen wir es als vielleicht als Warnung oder als eine Art Richtschnur und prüfen uns jederzeit, ob wir uns noch bewusst sind, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Oder ob wir uns schon so selbst einschätzen, dass wir perfekt sind. Und ob man es erkennt, dass die Früchte wachsen, dass man zunimmt in Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, das kann man sehen. Und das wird unweigerlich geschehen, wenn wir in Christus sind. Und wir müssen das, um unbefleckt und tadellos zu sein. Wir selber können es nicht schaffen. Und aus dieser Gnade heraus, lasst uns doch gemeinsam auf den Tag Gottes zugehen, und zwar in heiligem Wandel und Gottseligkeit. Dass wir mit Gott rechnen in unserem Leben und mit seiner Wiederkunft rechnen. Weil wir genau eins im Blick haben und erwarten und uns sogar darauf freuen dürfen. Die ewige und innige Gemeinschaft mit unserem Gott. Und lasst uns auch immer auf die Worte unseres Herrn Jesus aus Matthäus 24, Vers 35 bauen und auch vertrauen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Amen.